Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zur 8. und letzten Folge der Podcast-Reihe 8 Tore, 8 Chiffren zu Urbanität und Religion. Die Reihe ist Ergebnis einer digitalen Tagung gleichen Titels, deren roter Faden die 8 Stadttore Jerusalems sind. In diesem letzten Panel haben die Schriftstellerin Christiane Neudecker und der Journalist Andreas Oehler über die Hoffnungen und Verheißungen gesprochen, die mit der Großstadt in Verbindung gebracht werden. Das 8. Tor, das Zionstor, ist die elementare Chiffre für ein Versprechen, das alle menschlichen Versprechen übersteigt, eine Chiffre für Auserwählung und Vertrauen, aber auch für religiösen Eskapismus und eifersüchtige Abgrenzung. Das Gespräch mit dem Publikum moderiert Dr. Ludger Hagedorn. Die Tagung, die im April 2021 stattgefunden hat, gehört zum Projekt Stadt und Religion, das seit 2017 von der Guardini-Stiftung realisiert wird. Das Projekt wird vom Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat gefördert. Ich wünsche Ihnen ein letztes Mal ein inspirierendes Hörerlebnis.
Erinnern wir uns an die Umstände. An ein, zwei Länder, Deutschland, die sich wieder zusammenfügen sollten. An eine zerhackte Stadt, die sich plötzlich mit sich selbst zu verbinden hatte. Eine Verschmelzung wurde erwartet, aber die alten Fasern waren verödet, es gab keine Wundheilung. So zumindest sah es für uns aus. Auf uns wirkte alles scharfkantig, wir nahmen die Bruchstellen überall wahr. Die S-Bahnen stockten noch an den alten Grenzen, Brücken schwebten halbfertig in der Luft, gekittete Straßen beäugten skeptisch ihren neuen alten Verlauf und das plötzlich unbewachte Niemandsland lag, wenn wir es betraten, verdutzt in der Sonne. An den Lötstellen schoss die Energie auf. Die Geysire waren überall. Orchester spielten in toten U-Bahn-Tunneln. Zwischen Dom und Fernsehturm stürzte zur ersten Weltklimakonferenz ein Seiltänzer vom Draht. Im Tiergarten erholte sich der Erdboden vom Urin der letzten Love Parade. Und an den Strängen der Weltzeituhr kreisten und kreisten die Planeten in ihrem Sonnensystem aus Stahl. Es war eine Zeit, die sich nicht zurückbringen lässt. Es gab keinen Ort, an dem wir so sehr hätten sein wollen wie hier. Wir waren, so fühlte es sich an, im Auge des Tornados. Wir waren mittendrin. Die Zwei-Städte-Stadt nannten wir Berlin manchmal, denn noch war alles gedoppelt. Wir kannten das so nicht, aus unseren Heimatorten die zweifachen Hauptknotenpunkte Ost-West, die endlos vielen Wahrzeichen und Gedenkstätten Ost-West, und da es ohnehin schon zu viel von allem gab, quollen manche Dinge gleich ganz über. Die Bahnhöfe und Flughäfen, Ostbahnhof und Zoo, Schönefeld und Tegel und Tempelhof, die Opernhäuser, Läden, Sportvereine, Clubs, es gab von allem zu viel. Der Rhythmus der Stadt riss uns mit. Überall wurde gewühlt, ausgeschachtet, umbenannt, Gebäude wurden zertrümmert oder schossen in die Höhe, Planierraupen und Abrissbirnen zogen Schneisen durch die Viertel, Fabriken verstummten oder wurden erbaut. Kräne schwenkten neue Wände herbei, Schlote brachen ein und stapelten sich frisch in den Himmel. In den verwilderten Industriehallen barsten die von Graffiti umringelten Fensterscheiben und versanken hinter Büschen aus Unkraut. Auf den Plakatflächen der Großbaustellen prangten die Visionen künftiger Bauten. Grelle Bilder von Glaskuppeln blitzten uns dort entgegen, Anmutungen von verspiegelten Fassaden, von hoch aufschießenden Bürotürmen, architektonischen Waghalsigkeiten. Hier entsteht. Dazwischen gähnten die aufgegebenen Brachflächen und Baulücken, die sich manchmal kurz füllten und wieder leerten, während auf den Autobahnen und Straßentrassen die Karawanen herumzogen, hin und her, Stadtflucht, Landflucht, es war ein Umwälzen und Austauschen, alles war in Bewegung. Und wir? Wir waren zu spät. Aber wir waren jetzt hier. Der Mauerfall hatte mit uns nichts zu tun. An ihm hatten wir keine Teilhabe. Das war unser Grundgefühl. Wir waren zu neu und zu fremd und gehörten noch nicht zur Geschichte der Stadt. Wir wollten dabei sein. Aber wir mussten uns noch beweisen. Wir liefen auf der Oberfläche herum und spürten den Unterstrom. Wir lauschten den Vibrationen, von denen wir nicht wussten, ob sie noch Nachhall oder schon Vorboten waren. Nichts schien uns hier unmöglich. Schlagbäume konnten zu- oder aufschwingen, Mauern fallen oder neu errichtet werden. Wir fühlten uns auf einem Vulkan. Aber wir ahnten nicht, ob er schon tot war oder nur schlief. Und wenn wir ehrlich waren, hofften wir in Wahrheit auf eins: einen neuen Ausbruch.
Ja, großartig. Das ist ein Teil, oder dieser kleine Ausschnitt aus Ihrem Roman Der Gott der Stadt, wobei man ja schon sagen kann, der Titel Der Gott der Stadt zeigt ja schon alles, was wir hier mit Stadt und Religion 3 Jahre lang gemacht haben. Wir haben Urbanität und Religion zusammengedacht, aber wir reden heute über die Verheißung, die Utopie der Stadt, die Stadt als Sehnsuchtsort und was man, wenn man dorthin will, auch unbedingt erleben will. Ja? Ja. Sie beschreiben hier also jetzt faktisch den Moment des Umschlages einer Wende. Für Sie war das ein Neuanfang, es war sozusagen die Utopie, die sich jetzt vielleicht in Form eines Vulkans entwickelt. Für mich war es damals als alter Westberliner der Untergang eines Mythos, nämlich der Mythos Westberlin. Glauben Sie, dass man überhaupt in einer Stadt ohne Mythen leben kann? Oder wie würden Sie das sagen? Ist überhaupt eine Stadterfahrung, ein Stadterlebnis nicht einfach nur Projektion? Oder muss eine Verheißung am Anfang überhaupt stehen, damit man in eine Stadt kommt, wenn man da nicht zufällig geboren ist?
Also ich glaube durchaus, dass eine Stadt einen ruft. Das würde ich mal so in den Raum stellen wollen, dass die Verheißung einen lockt und dass es eine bestimmte Offenheit gibt, natürlich gerade bei Künstlern. Also ich bin der Meinung, dass das Thema der Verheißung und der Stadt natürlich auch künstlerisch ein wahnsinnig wichtiger Punkt ist, dass bestimmte Autoren, Musiker, bildende Künstler niemals die Werke geschaffen hätten, wenn sie nicht in dieser jeweiligen Stadt gewesen wären. Und diese Art der Verheißung ist dann aber letzten Endes für jeden individuell. Also was es da in diesem Moment ist, was einen da ruft. Ich kann jetzt von mir sagen, ich bin nach Berlin gegangen, nicht etwa, weil ich hier mit dem Studium begonnen hätte, sondern schon vorher, als noch gar nicht klar war, dass mir dieser Studienplatz glücken wird, einfach wegen der Theater. Das war ein Moment, in dem ich sehr theateraffin und theaterinteressiert war und diese Verheißung, diese Möglichkeit, in so großen Häusern arbeiten zu können, über das Stadttheater hinauszuschreiten und Inspiration zu finden, künstlerischen Austausch zu finden, das war das, was mich damals gelockt hat. Das hat natürlich dann auch immer noch mit der speziellen Stadt zu tun. Aber es hätte jemand zum genau gleichen Zeitpunkt, der sich für etwas anderes interessiert, vielleicht ganz anders wahrgenommen.
Also es gibt ja sozusagen, wenn man ein bisschen die Antike zurückguckt, über das Mittelalter 2 Möglichkeiten, in eine Stadt zu gehen. Es gibt auf jeden Fall die Heilsorte. Wir haben ja auch immer Jerusalem jetzt immer wieder ins Spiel gebracht. Wer nach Jerusalem geht, will vielleicht das Heil finden, will seine Seele reinigen, will läutern. Das gilt für Pilgerwege nach Rom oder nach Santiago de Compostela genauso. Es gibt aber auch Leute, die in die Stadt kommen, weil sie zum Beispiel wie im Mittelalter nach Italien gehen, um ein Kunstwerk zu vervollständigen. Also man weiß, dort ist Michelangelo und möchte als Bildhauer gucken, was er tut. Oder man will Linsen schleifen lernen, weil man auch weiß, die haben Brillen oder sowas. Ja. Und es gibt die dritte, dass man wahrscheinlich in Deutschland gibt es dieses schöne, oder im Deutschen gibt es das schöne Wort, man geht seiner Arbeit nach. Also man geht der Arbeit hinterher. Das heißt, wenn woanders die Not größer ist, als man vielleicht zu Hause, geht man in die Städte, weil man dort Glück sucht. Sind Sie eine Glückssucherin gewesen in der Stadt eigentlich? Oder ist es einfach eher ein bildungsbürgerliches, kulturelles Interesse gewesen?
Ein künstlerisches, das darf man nicht verwechseln. Ja. Also es ist wirklich was ganz anderes, ob ich mich intellektuell bilden will oder ob ich künstlerisch etwas schaffen will. Ob ich quasi die Not sehe, dass ich sage, ich will mehr sehen. Ich will über den Kokon, in dem ich aufgewachsen bin, ich will den quasi verlassen und ich will mich aussetzen. Dafür war Berlin zu dem damaligen Zeitpunkt natürlich aus meiner Sicht eine gute Stadt. Aus Sicht des Westberliners vielleicht nicht, aber für mich als gebürtige Fränkin, war einfach diese zweigeteilte Stadt, also das war ja nicht nur eine Großstadt, das waren zwei Großstädte scheinbar in eins gepackt, wo aber eben so ein großer Graben durchlief mit völlig unterschiedlichen kulturellen Ansätzen. Gerade auch was das Theater betraf, hatte man einerseits Peter Steinmann hatte die Schaubühne, man hatte Andrea Breth, man hatte aber halt dann natürlich die ganze Brecht- und Stanislavski geprägte DDR-Theaterszene, die wirklich auch in der Art der Ausformung komplett einander widersprachen. Also dieses sich einerseits hineindenken, versenken, verinnerlichen in einen Charakter, was komplett dem Ich zeige, ich stelle dar und ich zeige euch, dass ich darstelle, der anderen Seite der Kultur oder der Theaterkultur entgegenstand, dass dieses Spannungsfeld, das hat man sonst nirgendwo gefunden. Und das ist natürlich was, also Künstler, glaube ich, gehen wirklich nochmal anders auf Städte zu. Das denke ich durchaus. Ich habe auch hatte mir jetzt in Vorbereitung für den heutigen Tag ein paar Zitate rausgesucht. Wunderbar fand ich von James Joyce, der in seinen Tagebüchern schrieb, wenn ich sterbe, wird Dublin in mein Herz geschrieben. Und das ist das. Also die Kunst von der Bücher von James Joyce, die wäre ohne diese Stadt nicht denkbar. Also es gibt immer diesen Wechselstrom zwischen der Stadt, die den Künstler formt, idealerweise, also ich bin auch dieses Buch ist ja meiner Formung durch Berlin entsprungen. Und andersrum hofft man natürlich als Künstler, dass man stark genug wird, inspiriert genug wird, um die Stadt auch formen zu können. Also dass man irgendwie Teil ist dieses großen Ganzen und auch des Mythos Stadt dann. Ne? Dass man später vielleicht sagen wird, eben, oh, James Joyce und Dublin oder Paul Auster und New York. Als ich das erste Mal nach New York geflogen bin, ich kam mir vor wie ein Charakter in einem Paul Auster Buch, weil ich dachte, ich kenne das doch alles schon. Also ich bin durch Brooklyn gelaufen, war auch die ganze Zeit davon überzeugt, dass ich jetzt sicherlich unter seinem Arbeitszimmerfenster vorbeispaziere und er sieht mich. dieser Wechselstrom, den halte ich künstlerisch für sehr wichtig, geht natürlich auch anders. Es gibt auch Autoren, die nicht in die großen Städte gehen müssen. Auch Karl May musste nicht in den Wilden Westen fahren, das berühmte Beispiel. Ne? Aber,
wäre mal besser.
Ach, hat er schon gut gemacht. Aber Clemens Mayer ist sehr eng mit Leipzig verbunden. Also es gibt ja auch durchaus, und ich bin immer noch Nürnberg auch verbunden. Ne? Ich sage jetzt nicht, dass ich in Nürnberg keine Bücher hätte schreiben können, aber es wären komplett andere Bücher geworden.
Aber an dem Punkt will ich nochmal einhaken. Also es gibt die Künstler, die wissen, dass sie Künstler sind und gehen in die Stadt, weil sie sagen, dort kriegen sie noch Inspirationen. Es gibt aber auch vielleicht Leute, die erst in der Stadt zum Künstler werden, die Frage ist, macht die Stadt den Künstler oder der Künstler die Stadt?
Künstler sind sie. Also sie können sich nicht vornehmen, sie können nicht eines Morgens aufwachen und sich denken, oh, ich werde jetzt Künstler. Ich wusste schon immer, dass ich Schriftstellerin werden will. Also wirklich, da konnte ich noch nicht mal schreiben. Ich dachte dann kurz, es scheitert daran, das habe ich aber auch schon öfter erzählt, und es ist wirklich so, dass ich dachte, wenn man bei einem gedruckten Buch, man muss quasi genau richtig viele Buchstaben haben, bis man ans Ende einer Zeile kommt. Und das fand ich schwierig, weil alles mit Mathematik fand ich, also quasi auszurechnen, wie viele Buchstaben ich habe, bis ich dann den nächsten Satz anfangen darf. Das schien mir die große Hürde zu sein. Aber ich wollte immer schon Geschichten erzählen. Und so wie sie Talent haben oder nicht. Also es gibt ganz viele Leute bei Lesungen, die mir sagen, ach, wenn ich mal Zeit habe, dann schreibe ich einen Roman. Und ich denke mal, ja, das will ich sehen. Es ist nämlich Arbeit. Und man braucht wahnsinnig viel Kraft, um ein Buch zu vollenden, wahnsinnig viel Disziplin. Und die haben sie nur, wenn sie bis in die tiefste Faser ihres Inneren davon überzeugt sind, dass sie das wollen. Und das ist nicht stadtprägungsabhängig. Die Themen sind abhängig, der Austausch, die Inspiration, die ist abhängig, das ja. Aber ob ich jetzt schreibe oder nicht, das hat mir nicht die Stadt diktiert.
Aber es gibt doch auch die Wahrnehmung, dass man über etwas schreiben kann, also über einen Ort, wenn man ihn verlassen hat, besser als wenn man drin wohnt.
Das mache ich auch. Also ich schreibe tatsächlich immer mit Abstand besser. Mhm. Ich gebe immer gern das Beispiel, wenn ich schwitzend in der Sonne sitze, kann ich den Winter ganz wunderbar beschreiben. Wie der Schnee rieselt und dieses kühle Gefühl von Schneeflocken, die auf der Haut zerschmelzen und so. Ne? Und ähnlich ist es auch, ich habe auch bei diesem Buch, hatte ich tatsächlich damit zu kämpfen, dass ich teilweise eben in Berlin saß, während ich über Berlin geschrieben habe, weil ich ganz gerne eigentlich auch den räumlichen Abstand habe. Und bin dann teilweise auch raus aus der Stadt, um an diesem Buch schreiben zu können.
Wir bewegen uns in der Guardini-Stiftung ja immer so schön in diesem Dreieck Kunst, Wissenschaft und Glaube. Und diese drei Impulse sind ja auch Dinge, warum man in die Stadt geht. Wir haben darüber gesprochen, Gläubige gehen in die Stadt, weil sie dort vielleicht eine Heilserfahrung machen wollen. Wissenschaftler, junge Studenten gehen in die Stadt, früher war es zumindest so im 19. und 20. Jahrhundert, weil sie jemand hören wollten, an der Universität Guardini zum Beispiel oder auch andere. Und werden dann erst zum guten Wissenschaftler. Also die werden sozusagen in der Stadt gebacken. Ja? Beim Künstler ist es nicht unbedingt so. Der Künstler, finde ich, kann auch zum Beispiel über die Abstoßung eigentlich zu seiner Kunst kommen. Ja. Ne? Das ist wahrscheinlich etwas, was in der Wissenschaft oder im Glauben nicht passiert. Also, man kann natürlich nach Jerusalem gehen und danach überzeugter Atheist werden, weil man das alles für eine Inszenierung hält oder so. Aber das ist es nicht. Sondern die Frage ist, Kunst, der Ruf ist ein anderer, aber es geht immer um das Rufen, die Stadt ruft. Ne? Aber lügt uns die Stadt auch nicht an, wenn sie uns sozusagen winkt mit ihren Schönheiten?
Die Stadt lügt ständig, also davon bin ich wirklich überzeugt. Ja. Die Stadt gaukelt, die Stadt lügt, die Stadt vertuscht. Also die Stadt hat viele, viele Gesichter.
Ja.
Und dann ist es ja immer noch eine Frage der eigenen Wahrnehmung. Wo steht man gerade im Leben? Wie durchlässig ist man? Was sucht man? Was hofft man? Was ist die Verheißung? Und also einer Stadt würde ich niemals trauen, weil man kann sie zum exakt demselben Zeitpunkt komplett unterschiedlich wahrnehmen. Und das sieht man ja schon allein, wenn man sich mit Nachbarn unterhält oder mit Freunden unterhält. Also eine Stadt ist ein sehr amorphes Gebilde. Man darf nie vergessen, dass es trotzdem natürlich menschengemacht ist. Aber ich würde mir niemals anmaßen, zu sagen, ich habe eine Stadt begriffen. Ich kann sie immer innerhalb eines bestimmten Blickwinkels erzählen. Aber ich glaube, das ist unfassbar, also es ist ein Vexierspiel. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Bilder, die sich übereinander legen von einer Stadt und irgendwo dazwischen ist ein Kern, eine Schnittmenge sozusagen, die dann wirklich diese Stadt ausmacht. Wie wir jetzt ja auch sehen, also das wollte ich auch gerne noch anmerken, also gerade Berlin zum Beispiel als Verheißung hat sich ja jetzt komplett verkehrt. All die Dinge, die Berlin ausmachen, die Theater, die Konzerte, die Lesungen, die Clubs, es fällt alles weg. Im Moment sind alle zurückgeworfen in ihre Einzelwaben und es gibt gar keine Verheißung mehr. Also Berlin ist verheißungstot derzeit. Und das macht natürlich auch was. Ist wahnsinnig interessant, wenn dieser Wechselstrom auf einmal gekappt ist, wenn eben nicht mehr der Künstler die Stadt formt und die Stadt den Künstler, sondern eigentlich bei dem Leben, das wir gerade führen, könnten wir uns auch wo ganz anders befinden. Es würde jenseits der Freunde und der Rituale, die man sich in dieser Stadt erschaffen hat, würde es keinen Unterschied machen.
Sie sind ja nicht nur Mitglied im Fachbeirat Literatur in der Stiftung, sondern Sie sind auch Mitglied in einem ziemlich imposanten Künstlerkollektiv. Ja? Und das nennt sich Phase 7 Performing Arts. Ne? Und Sie machen das, glaube ich, mit Sven Sören Bayer seit 1999. Und was sehr interessant ist, und ich reduziere natürlich die Arbeit jetzt auf zwei Punkte, Sie inszenieren öffentliche Räume, also kann man mal sagen, auch mit multivisuellen Konzepten und Inszenierungen, und zwar auch politische. Also Sie haben Sie wurden 2001 mit der Eröffnung des Bundeskanzleramts betraut. Sie haben den 25. und 30. Jahrestag des Mauerfalls, glaube ich, inszeniert, lichtinszenatorisch inszeniert und auch 25 Jahre deutsche Einheit. Ne? Mhm. Wie macht man das? Also wie inszeniert man Deutschland oder so an einem so historisch kontaminierten Ort mit all seinen Brüchen und Schwierigkeiten, ohne sozusagen zum Schönfärber oder zum Hofmaler zu werden?
Hm? Ist gar nicht so einfach. Also es ist, Kanzleramt war mein, also da bin ich quasi direkt aus der, haben wir glaube ich noch gar nicht erwähnt, also ich bin Diplomregisseurin auch und da hatte ich gerade das Diplom fertig und ich kenne Sven Sören Bayer noch aus Theatertagen, Theaterzeiten in Nürnberg. Und da hatte er mich dann gefragt, ob ich ihm quasi assistieren könnte. Und ich war frisch gebackene Diplom-Regisseurin, wollte natürlich nicht mehr assistieren, bis er mir sagte, naja, wir inszenieren für ungefähr 35.000 Leute die Eröffnung des Bundeskanzleramtes. Und da dachte ich, okay, ich assistiere mal lieber. Also einfach, weil meine Theaterinszenierungen sich natürlich eher im 200-Leute-Zuschauerbereich bewegt haben. Und ich war wahnsinnig fasziniert, was man machen kann mit den Mitteln der Großinszenierung, also wie man sie dann doch mit Inhalt auch füllen kann. Wir haben damals dann also Sven Sören Bayer, muss man sagen, hat den Auftrag bekommen, dadurch, dass er eben nicht gesagt hat, ach, ich stelle da den Musiker hin und den Musiker, sondern der gesagt hat, okay, wir kehren das Innerste des Hauses nach außen. Wir wollen, dass die Bevölkerung auch sehen kann, was ist da drin? Wie ist das entstanden? Wir projizieren 2001 wirklich noch sehr neu auf die komplette Außenfläche und stellen Tänzer in die Balkone. Wir lassen eine Opernsängerin mit einem Steiger nochmal in die Höhe fahren. Wir nutzen die Rampen. Wir erschaffen das Haus immer wieder neu und das Haus ist der Hauptdarsteller und der Geist, der dahinter steht. Trotzdem muss man natürlich aufpassen, also wir passen schon auf, für wen wir arbeiten. So. Und das ist Kulturhauptstadt haben wir gerade noch nicht erwähnt. Wir haben auch für 2008 die Closing Ceremony der Kulturhauptstadt Stavanger damals inszeniert. Da ist es dann auch besonders interessant, weil man sich eben eine fremde Stadt aneignen muss und möchte, weil man sehen und erspüren möchte, was macht diese Stadt aus. Ähnlich war es 2014 mit Umeå in Schweden und ich glaube 2017 oder 2019, da war ich dann nur in der Konzeptphase mit dabei, hatten wir Plovdiv noch Bulgarien, die auch, glaube ich, die Eröffnungszeremonie inszeniert.
Wie erspürt man dann die Stadt? Geht man dahin? Lebt man dahin?
Man geht dahin, man spricht sehr viel mit den Leuten, man tauscht sich dort vor Ort aus, man versucht vor allem viele Künstler auch mit ein. Also Phase 7 als Grundkonzept ist ein freies Künstlernetzwerk. Das heißt, wir sind ohnehin offen an den Enden. Es ist kein eingeschworenes, feststehendes Ensemble. Mhm. Es gibt einen Kern an Mitgliedern, aber es ist quasi ein sich verästelndes und verzweigendes Gewebe und das geht dann eben auch in diese Länder, in diese Städte hinein und gerade bei Stavanger hatten wir dann einen Chor von, ich glaube, 800 einheimischen Sängern. Das war irre, also auch mit welchem Herzblut die dann dabei waren und dann muss natürlich auch viel organisiert werden. Ne? Also wie proben die Chöre im Vorfeld, wie kann man die Tänzer, die wir mitbringen, mit den Tänzern vor Ort zusammenfügen und dann sind wir in der Endphase natürlich komplett auch vor Ort. Und
aber ich möchte trotzdem mal, da glaube ich, ist es sogar bei allem eine harmonische Übung. Aber wenn ich mir überlege, wir haben in dieser Stadt Berlin einen Gedenktag zu feiern, 30 Jahre Mauerfall. Es gibt jetzt zwei vollkommen verschiedene Verheißungen, Utopien. Ja. Also die Ostdeutschen hatten eine andere Verheißung 1989 oder andere Erwartungshaltungen, um es mal runterzuschrauben, an die Stadt wie vielleicht die Westberliner. So, es ist für viele ein Datum, das vielleicht sogar die Summe aller Enttäuschungen markiert, dass es der falsche Weg war, dass man sich eigentlich da nicht mehr wiederfindet in diesem neuen Deutschland. Und Gleichzeitig ist aber auch ein Westberliner Publikum da, das sich wahrscheinlich über die Einheit freut, weil sie einfach nach Brandenburg rausfahren kann, ihre Datschen kaufen kann und was weiß ich. Wie schaffen Sie es, solche zwei Narrativen verschiedener Verheißungen sozusagen in einer gewissen Weise dann zueinander zu bringen? Weil das ist ja auch schwierig. Man kann ja nicht drüber bügeln, wie...
Also wir haben, wir haben natürlich auch dadurch schon eine ganz gute Grundkonstellation. Sven Sören Bayer kommt aus dem Osten, ich komme aus dem Westen. Das heißt, wir haben auch künstlerisch schon mal andere Erfahrungspakete, die wir mitbringen, und wir müssen uns dann auch abgleichen. Und ich bin da auch immer wieder überrascht. Dinge, die mir nicht bewusst waren oder umgekehrt, da glaube ich, decken wir auch schon mal ein weiteres Erfahrungswertbild ab als jetzt ein einzelner Künstler. Also wir arbeiten da ja durchaus als Kollektiv. Zum anderen, gerade bei solchen Veranstaltungen, sind natürlich ja auch Reden mit inbegriffen, da sind Podiumsdiskussionen mit inbegriffen. Da haben wir nicht immer nur quasi die Lichtinszenierung im Auge, sondern da versuchen wir auch, bestimmte Themen mit ins Licht zu rücken. Andererseits ist es natürlich auch der Auftraggeber, der selber absteckt, wie ist der Rahmen. Also da müsste man jetzt im Detail, ich glaube, das würde zu weit führen.
Mir ist noch mal aufgefallen, dass ihr manchmal am Bebelplatz, hatten Sie mal sowas mit, so mit Lichtstrahlern gemacht, diesen Dom, diesen Kugel.
Das war zum Einsteinjahr.
Zum Einsteinjahr. Mhm. Und ich zucke natürlich als alter Stadt-Hobbyhistoriker, wenn ich von Lichtdom und Berlin höre, dann denke ich, die müssen wissen, dass Albert Speer Germania mit diesen Lichtdomen inszeniert hat. Das heißt, sie finden immer ein Erbe vor. Brechen Sie das Erbe dann bewusst, indem Sie sagen, wir wissen das, wir verleugnen es nicht, wir spielen.
Sie waren nicht drin, das merke ich. Ja. Denn es war anlässlich des Einstein-Jahres für Wissenschaft im Dialog, und gerade Einstein hat sich ja auch in einem sehr interessanten Spannungsfeld bewegt. Es war eine sehr bewusste Entscheidung zu sagen, nichts ist schneller als das Licht, ist eine der wichtigsten Thesen Einsteins. Und dann auch mit Licht zu arbeiten, mit Projektion zu arbeiten. Und wir sind aber inhaltlich genau darauf auch eingegangen. Also jetzt natürlich nicht in dem Sinne, dass wir gesagt haben, oh, jetzt hier übrigens Riefenstahl, sondern einfach auch dieser Konflikt, in dem Einstein sich befunden hat, was jetzt auch dann eben mit der Atombombe weitere Konsequenzen hatte. Und das wurde dann auch thematisiert. Also wir hatten den Menschen, der versucht hat, sich zu verorten innerhalb der Welt. Und der dann auf das Wissen trifft und auf die Zeit trifft und sich mit denen austauscht, was wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, weil die Zeit war dann die Extremsopranistin Olga Schweigier, Muse von Penderecki, die kam auch damals noch sehr ungewöhnlich auf einem Segway herein, weil wir hatten immer diese Vision, dass sie gleiten soll, die Zeit soll gleiten. Und wir hatten Originalmaterial von der NASA und von der ESA, was dann in so einer 360-Grad-Kuppel projiziert werden konnte. Und das sind wiederum Möglichkeiten, die haben ja dann auch mit einer Leni Riefenstahl nichts mehr zu tun oder mit einem Speer. Natürlich muss man da aufpassen und natürlich bewegt man sich innerhalb einer Historie, aber wenn man sie inhaltlich abfedert und konterkariert im Zweifelsfall, dann darf man das.
Wenn die Stadt nach einer neuen Verheißung sucht, dann läuft sie doch Gefahr, ihre alten Gebäude abzureißen. Wir wissen das von den sozialistischen Städten, von Ceausescu in Rumänien oder auch anderen. Der neue Mensch, ja, vor dem man sich hüten muss, weil wir ja noch am Alten genug haben, wie ich immer so sage. Aber inwieweit gerät man in Versuchung, wenn man Verheißungen in die Tat umsetzt, dass man zerstörerisch wird? Architektonisch als auch meinetwegen auch
schwierig,
religiös.
Ja, schwierig. Ich bin weder Architektin noch Kirchenbauerin, sage ich jetzt mal. Also insofern, ich persönlich bin jemand, der sehr festhält immer am Alten und der jeden Neubau furchtbar findet, muss ich dazu sagen. Nicht ganz, nein, das stimmt nicht. Also die Erweiterung des Mauerparks jetzt kam zu einem Zeitpunkt, der glücklicher nicht hätte sein können. Gerade nach Ende des ersten Lockdowns unfassbar wichtig, dass wir uns jetzt draußen bewegen können, dass sich dort, ja, dass sich die Massen verteilen, dass man irgendwie Auslauf hat. Da habe ich mal begrüßt, dass etwas Neues entstanden ist. Zerstörung, immer schwierig natürlich, aber man darf auch nicht versuchen, Dinge einzufrieren. Also was ich vorher sagte, die Stadt ist letzten Endes ein amorphes Gebilde, das wächst, das dehnt sich aus, das verändert sich. Man kann es nicht festhalten und man ist als Einzelner immer nur begrenzt in seiner Einflussmöglichkeit. Mhm. Jetzt was Stadtarchitektur betrifft, manche mehr, manche weniger. Ich jetzt persönlich wohl eher weniger, aber aufhalten kann man es auch nicht. Mhm. Dann wäre die Stadt tot und dann haben wir irgendwann Pompeji und können zwischen den Trümmern rumlaufen, aber es ist halt erstarrt, es ist nicht mehr lebendig.
Karl Scheffler, der berühmte Architekturhistoriker, sagte mal diesen Satz: Berlin ist eine Stadt, die dazu verdammt ist, immer fort zu werden und niemals zu sein. Ne? Das war ja immer wirklich diese Stadt. Ist es überhaupt nichts? Jetzt gibt es ja immer mehr auch so Stadtverheißungen, die versuchen, die Natur in die Stadt zu bringen. Wir haben ja auch das Gefühl, dass wir verlanden, jetzt sagen wir mal fast. Also die Stadt ist ja kein Meer, aber man hat heute, früher hat man vom Häusermeer gesprochen und jetzt redet man von Begrünung der Städte. Ändert es unser Lebensgefühl, das ja ökologischer wird und so, wird es unser Bild der Stadt völlig verändern?
Ich weiß nicht, ob es das ist, was unser Bild der Stadt verändert. Man merkt aber ja jetzt durch die Pandemie tatsächlich, dass die Pandemie per se das Stadtbild oder das Empfinden, das eigene Empfinden der Stadt gegenüber stark verändert. Ich habe unlängst eine Sendung gehört im Deutschlandfunk, die sehr eigentlich simple Erkenntnis, aber erstaunlich, dass es sich jetzt schon abzeichnet, dass ImmoScout jetzt schon das veränderte Suchverhalten der User ablesen kann. Also es wird nicht mehr in der Stadt gesucht, es wird im Speckgürtel gesucht, es wird versucht rauszugehen. Die Tatsache, dass die Leute festgestellt haben, dass Homeoffice viel leichter umsetzbar ist als gedacht, dass viele Firmen jetzt schon ankündigen, dass sie das weiterführen wollen, Pandemie oder nicht Pandemie, einfach weil es gut funktionstüchtig ist, gibt den Leuten natürlich auch eine Freiheit, gibt aber auch natürlich den Bedarf an mehr Raum, ein Arbeitsraum muss her und dann geht man halt lieber in die Natur. Also es gibt im Moment eher wieder die Stadtflucht als die Landflucht.
Dank an euch beiden dort in der Guardini-Stiftung auch für die Lesung zu Beginn mit dem vielverheißenden, vielversprechenden, verheißungsvollen Titel Der Gott der Stadt. Frau Neudecker, vielleicht könnten Sie dazu auch noch was sagen, ein bisschen kontextualisieren. Mich würde sehr interessieren, über dieses Buch noch mehr zu erfahren und auch sozusagen Ihre Anfangslesung ein bisschen stärker darin zu verorten. Es gibt auch einige Fragen schon im Chat. Ich würde mal jetzt mit zweien beginnen, weil ich glaube, die kann man sehr schön aufteilen. Die eine an Andreas Oehler, die andere an Christiane Neudecker. Die erste bezieht sich, glaube ich, auf deine Bemerkung, Andreas, dass du gesagt hast, man ginge auch in die Stadt, um dort religiöse Erfahrungen zu machen. Und die Frage, die ich jetzt nicht eindeutig einer Person zuordnen kann, deshalb lasse ich sie jetzt anonym. Die Frage, verlässt man traditionsgemäß nicht eher die Stadt, um religiöse Erfahrungen zu machen? Und galten selbst die heiligen Städte, also Jerusalem und Rom, nicht immer eher als Orte der Sünde? Das wäre, glaube ich, eine Frage an dich, Andreas. Und für Christiane Neudecker, die Frage von Dorte Grimberg, was ist für Sie die Verheißung einer Stadt und die Verheißung in der Natur? Vielleicht können wir mal mit diesen beiden beginnen.
Also ich würde es, sagen wir mal, schon relativieren, dass ich sage, natürlich wusste man, dass in den Wallfahrtsorten auch immer die Sünde herrscht. Aber wenn ich jetzt so mal die sozialen Bewegungen der letzten 30 Jahre angucke und zum Beispiel jetzt auch die Bhagwan und die ganzen esoterischen Bewegungen mit einbeziehe, die nach Kathmandu gegangen sind, weil sie dort hinduistische Gurus treffen wollten, Leute, die den Jakobsweg runterwandeln, weil sie glauben, dass sie dann vielleicht auch eher eine Selbsterfahrung machen. Früher war es eine Heilserfahrung, jetzt war es eine Selbsterfahrung. Also dass man da vielleicht, dass sich das ein bisschen verschoben hat, aber ich glaube, es gibt eine Form von Religiosität, die sich in Bewegung umsetzt und die auch Orte aufsucht. Und da glaube ich, ist immer noch auch auf soziologisch noch einiges rauszuholen, um das zu erforschen.
Ja, zu meiner Frage. Ich fürchte, meine Antwort ist da gar nicht so originell. Es ist so, die Stadt ist der Austausch und die Stadt, da nehme ich viele Dinge wahr. Es ist, ich versuche immer sehr dicht an den Menschen zu sein, wenn es denn geht, viele Gespräche zu führen, viele Schicksale mitzubekommen, viele Lebenswege auch, die sich dort einfach auch ballen und kreuzen und mich dann inspirieren. Und in der Natur rauscht das dann nach sozusagen. Da kann ich mich, da kann ich das verarbeiten, da kann ich mich sortieren, da kann ich auch gedanklich Ruhe und Struktur finden und dann führt das irgendwann zu einer neuen Geschichte, einem neuen Buch, einem neuen Manuskript. Und ich brauche dieses Wechselbad in der Tat auch. Also ich lebe zwar in Berlin, ich reise sonst sehr viel, ich reise gerne und viel ans Meer. Alles derzeit schwierig, aber wichtig als Gegenpol.
Ich glaube, die Verheißung der Stadt geschichtlich ist immer auch ein Versprechen von Freiheit gewesen. Es ist ein Zugewinn an Freiheit gewesen. Und vielleicht ist Stadt gerade auch ein Versprechen gewesen einer gewissen Freiheit von Religion. Also vielleicht auch gegenteilig zu dem, was Andreas vorhin sagte, einer Freiheit von Religion. In einer Situation, in der die Säkularisierung stark zunimmt, wie verändert sich da dieses Freiheitsversprechen von Stadt aus Ihrer Sicht? Hat es damit zu tun, dass wir Stadt anders wahrnehmen? Hat es auch damit zu tun, dass wir aus einem säkulareren Umfeld kommen?
Also ich glaube, die Anonymisierung, die in der Stadt stattfindet, gibt auch Freiheit. Das in der Tat. Ich bin mir nicht ganz sicher, die Verheißung per se, ob ich die mit Freiheit gleichsetzen würde, wahrscheinlich nicht, weil auch die Stadt birgt Zwänge, auch die Stadt birgt Rhythmen, denen man sich unterwirft. Da müsste ich jetzt tatsächlich 2 Sekunden länger nachdenken.
Also ich finde es sehr bezeichnend, dass es im Englischen und im Lateinischen kein Wort. Also da ist Verheißung und Versprechen das Gleiche. Da gibt es keine getrennten Worte. Und in der Theologie hat sich die Verheißung so ein bisschen verlagert in den Begriff von Weissagung. Also eine Verheißung, irgendwann wird es erfüllt werden. Also eine Verheißung wird meistens erfüllt. Aber ein Versprechen muss nicht unbedingt eingehalten werden. Das ist ein großer Unterschied. Also viele versprechen sich etwas, wenn sie in eine Stadt kommen. Ne? Und das Versprechen kann sehr leicht von Enttäuschung sozusagen konterkariert werden. Während bei Verheißung haben wir immer den Eindruck, es ist schon ein von Gott vorgegebener Wille oder so und der wird erfüllt irgendwann. Die Frage ist nur, ob wir bereit sind, das zu erkennen. Und deswegen ist natürlich vielleicht sogar die Frage, Verheißung und Stadt zusammenzudenken, vielleicht schon sehr abenteuerlich, weil eine Stadt ja, was wir vorhin versucht haben zu sagen, immer auch faule Versprechen macht, ne, in ihren Mythen, die sie bilden.
Naja, und gleichzeitig ruft sie einen eben doch. Ne? Also ich weiß, dass ich nach Berlin kommen wollte, bevor ich jemals in Berlin gewesen war. Es gab keine Empirie, auf die ich zurück hätte greifen können, um zu sagen, ja genau, weil dort finde ich das und das und das, weil ich es gesehen habe, als ich das letzte Mal da war. Und dann hat sich erst der Wunsch entwickelt. Der Wunsch war da, bevor ich jemals in Berlin war. Das heißt, die Stadt hat schon geblinkt und gerufen am Horizont und gesungen. Also so Lorelei-Gesänge veranstaltet. Und das können viele Städte. Das konnte, ja, das kann Rom, das kann Paris, das kann New York. Das sind schon verheißungsaufgeladene Städte, das in jedem Fall.
Gibt es auch rückwirkende Verheißungen? Eben auch, dass man sagt, man will nach Berlin, weil dort die goldenen 20er waren. Oder man geht, weil eine Vergangenheit da war. Oder ist es eine Ruinenfaszination, die einen in eine Stadt locken kann? Nach Rom fahren wir ja nicht wegen ja. den Cafeterias, sondern wegen den alten Trümmern.
Na, das Stadtbild, das einen ruft, ist ja, glaube ich, nie das akut jetzige, sondern das ist ja immer gespeist und geprägt aus der Historie der Stadt. Mhm, also das... Genau. das spielt da alles mit rein. Und natürlich Sauvage Bohème oder so. Ne? Also das sind ja die ganzen Dinge, die man mit dieser Stadt auch verknüpft und deren Echo man immer noch spürt. Und Rom zum Beispiel würde ich jetzt niemals als Ruinenstadt bezeichnen. Dass es aber da ist, dass ich in einer Kirche tiefer steigen kann und darunter ist noch eine Kirche und darunter ist noch eine Kirche und ganz unten ist der heidnische Stein, der angebetet wurde. Das ist wahnsinnig faszinierend. Mhm. Und da bin ich davon überzeugt, dass man das auch spürt. Also jetzt mal jenseits von wissenschaftlich Nachweisbaren einfach spürt.
Frau Neudecker, darf ich noch was fragen? Sie haben den markanten Satz gesagt, markanten und kurzen Satz gesagt, Berlin ist verheißungstot.
Derzeit ja, ja.
Ja, ich habe dann gedacht, ja, irgendwie, ich verstehe, was das bedeutet und warum das so ist. Und irgendwie intuitiv, ja, dem kann man eigentlich zustimmen. Aber dann, warum eigentlich? Warum würde ich dem zustimmen? Das weiß ich nicht genau. Helfen Sie mir, warum sehen wir das?
Weil im Moment die Begegnung nicht möglich ist. Berlin ist eine Stadt, die lebt von Kunst, die lebt von Austausch, die lebt von Debatten, die lebt von, ja, die ist lebendig. Und lebendig würde ich das derzeit einfach nicht bezeichnen können. Es ist ein Ausweichen, es ist ein sich zurückziehen, es finden eben wie jetzt wir ja heute auch. Wir sehen uns digital, das ist schön und eine Notlösung, aber das ist nicht mehr.
Also das war kein Verdikt über Berlin. Also nach dem Ende des Lockdowns ist das wieder anders, ja?
Das kann ich nicht bezeichnen. Also ich hoffe es, aber ich bin mir nicht sicher.
Das war mir nicht klar, ob das sich jetzt...
Nein, das ist im Moment, genau, also jetzt gerade ist Berlin komplett verheißungstot. Das und ich hoffe, dass es sich wieder ändert. Ich hoffe, dass wir wieder in die Lebendigkeit kommen, in den Austausch, in die Begegnung, in den Streit und in die Nächte auch, wo man hinterher nicht mehr weiß, was man jetzt alles erlebt hat und sich erstmal sortieren muss. Aber das darf ja gerade gar nicht stattfinden.
Sie haben diesen schönen Titel Der Gott der Stadt. Können Sie uns dazu noch ein paar Sätze sagen?
Genau, das bezieht sich auf ein Gedicht von Georg Heim. Und wir haben es hier in dem Buch mit einem Faustfragment von Georg Heim zu tun, das Mitte der 90er Jahre von Schauspielstudenten an einer Ostberliner Schauspielschule inszeniert werden soll. Und das dort so ein bisschen zu einer Art Brandbeschleuniger wird in dieser Suche nach Selbstbestätigung, auch in dem Abgleichen mit dem Genieheim, sich abgleichen müssen, weil an dieser ostdeutschen Schauspielschule auch natürlich noch sehr strenge Regeln herrschen und diese Gruppe von Studenten im Eintauchen in dieses Faustfragment, in das Thema Tod und Teufel, ja, sehr tief steigt und dann wird es einen Toten geben.
Danke. Ich wollte nur sagen, als kleines Gegenmittel gegen den Verheißungstod möchte ich unsere Ausstellung empfehlen, die wir gerade eröffnet haben vor 3 Tagen. Berlin, Gott und die Welt heißt es und es sind Studenten der Ostkreuz Fotografenschule, die ein großartiges, ein Bilderbogen über die Religion in der Stadt und eben auch diese Implikationen, wie sie jetzt noch zu finden sind, zeigt. Ne? Also man kann uns dann auch besuchen mit Voranmeldung und dann würde ich sagen, haben wir da doch ein kleines Gegenmittel gefunden.